Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Römerbrief in Kapitel 15, die ersten 6 Verse. Nicht für sich selbst leben, das Beispiel Christi, ist der Abschnitt überschrieben. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift: Gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
So, letzte Woche wurde die Weihnachtsbeleuchtung an der Bahnhofstraße eingeschalten. In Zürich fast ein Politikum, ob man sie schön findet oder nicht. Man hat jetzt dieses Jahr das Programm beschleunigt, dass man nicht so lange warten muss, bis man merkt, was das soll. Aber auch da sind die Meinungen noch verschieden. Aber immerhin, wenn an der Bahnhofstraße Zürich die Weihnachtsbeleuchtung angeht, wie sie auch immer gestaltet ist, ist das ein untrügliches Zeichen, dass wir in die Adventszeit hineinkommen. Die Adventszeit hat also begonnen, die Geschäfte sind für den Weihnachtsverkauf gerüstet und für viele beginnt nun das Rätselraten, welches Geschenk man für wen kaufen muss, darf, soll, wie teuer das es sein soll. Das ist nicht zu teuer, nicht zu günstig. Das ist auch eine große Herausforderung in unserer Gesellschaft. Die Adventszeit ist die Zeit, in der man symbolisch auf die Ankunft von Jesus wartet. Für viele ist das aber nicht eigentlich das Hauptziel. Natürlich wartet man nicht auf den Tag, wo man Geburtstag feiern kann, den Geburtstag Jesu feiern kann. Vielmehr wartet man auf die wohlverdienten Freitage, die man zusätzlich bekommt. Viele warten auf die notwendige Entspannung nach dem stressigen Jahresschluss. Viele Geschäfte müssen auf Ende Jahr die Abschlüsse haben. Es muss einiges abgeschlossen werden. Wie wenn die Welt aufhören würde am 31. Dezember. Und alle kämpfen und sind froh, wenn sie dann die verdiente Ruhe bekommen. Und andere warten vielleicht auch gespannt auf ein Geschenk, dass sie sich so sehnlichst wünschen und hoffen, dass ihnen jemand diesen Wunsch erfüllt. Und als Christen wissen wir natürlich, dass die Zeit vor Weihnachten nicht eine wirkliche Adventszeit ist. Christen leben eigentlich jeden Tag in der Adventszeit. Christen leben eigentlich jeden Tag eigentlich, ich muss gestehen, mir ist das auch nicht immer so präsent, aber eigentlich leben wir jeden Tag in der Adventszeit, wir leben jeden Tag mit der Möglichkeit, dass Jesus kommt. Ankunft heißt für uns nicht, dass ein Säugling irgendwo geboren wird, so wie das zu Weihnachten geschah, sondern Ankunft heißt für uns, Jesus wird in seiner Macht und Herrlichkeit auf dieser Welt erscheinen. Und jeder Tag unseres Lebens bringt uns diesem großartigen Ereignis näher. Mit diesem Bewusstsein lebte Paulus. Er sagte: Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit ihr lebt, und das ist jetzt doch schon einige Zeit, als er das gesagt hat, also müssen wir sagen, die Zeit ist für uns heute noch entscheidender. In was für einer entscheidenden Zeit wir leben, unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Das hat nun Paulus schon nicht ganz vor 2000 Jahren, aber doch schon sehr lange her gesagt. Das heißt, Paulus lebte schon in seiner Zeit täglich mit dem Bewusstsein, dass jeden Tag ihn näher an dieses großartige Ereignis heranführt, wo Jesus wieder erscheinen wird. Diesem Bewusstsein wollte er leben. Die Adventszeit kann uns wieder neu daran erinnern, nicht, dass wir warten auf das Christkind in der Krippe, sondern für uns heißt Ankunft, wir warten auf Jesus, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und wie Paulus nach Rom schrieb, sollen wir nicht schlafend warten, sondern hellwach und aktiv sein. Und deshalb werden wir heute Morgen der Frage nachgehen, wie warten wir auf Jesus? Die Antworten entnehme ich aus dem Römerbrief, aus diesem Abschnitt. Es gibt natürlich noch mehr Antworten, aber ich nehme mal die aus diesen 6 Versen. Wir warten auf Jesus, indem wir einander dienen. Das ist, ich muss das vielleicht voranschicken, das ist dann der längste Punkt. Also wenn ich dann zum Punkt 2 komme und ihr denkt, jetzt hat er schon lang beim ersten Punkt verharrt, jetzt kommt Punkt 2, wenn der auch noch so lang geht, und dann hat er noch einen dritten Punkt, dann schaffe ich das nicht mehr. Also der erste Punkt ist der längste. Nur das mal zur Beruhigung. Paulus nahm die Spannung unter den, zur Spannung unter den Christen Stellung. Es herrschten verschiedene Vorstellungen darüber, wie und welche Feiertage befolgt werden sollten. Die einen meinten, das sei gar nicht nötig, besondere Tage mehr zu beachten. Andere waren vehement dafür, dass sie der Überzeugung waren, die traditionellen Feiertage, die wir haben, die müssen noch eingehalten werden. Das gehört zum Glaubensleben. Und dann gab es noch die Differenzen darüber, wie man mit dem Fleischessen umgehen soll. Die einen sagten, man darf kein Fleisch essen, weil man weiß nie, ob das irgendwann einmal den Göttern geopfert wurde, was sehr wahrscheinlich war. Die anderen sagen, es ist doch mir egal, ich esse doch Fleisch. Ist doch egal, ob die, das sind eh tote Götter, denen das geopfert wurde, wir können doch Fleisch essen. Das waren damals keine einfachen Fragen. Vielleicht denken wir, ja, was, so ein Theater. Das war eine ganz große Herausforderung in der Gemeinde, diese Fragen. Das war ganz schwierig. Man muss sich immer vorstellen, dass wenn Juden zum Glauben kamen, dann haben sie eine ganze Tradition mitgenommen. Plötzlich müssen sie realisieren, dass das, was sie gelebt haben, nicht mehr so wichtig ist. Oder andere sind aus anderen Religionen gekommen, haben gewisse Angewohnheiten und plötzlich sind sie damit konfrontiert, dass das alles bedeutungslos wird. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn wir mit uns selber ehrlich sind, dann merken wir, dass solche Veränderungen, das werden wir vielleicht noch sehen, uns auch nicht so leicht fallen. Aber bevor nun Paulus mit seinen Erklärungen begann, sagte er ganz grundsätzlich im Kapitel 14, Vers 1, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an, streitet nicht mit ihm über seine Ansicht. Das finde ich eine sehr interessante Bemerkung, die er hier macht. Es lohnt sich nicht, über solche Dinge zu streiten. Paulus ist der Meinung, dass es viel Wichtigeres gibt, um das wir uns kümmern sollten in unserem Glaubensleben, als über solche Dinge zu streiten, obwohl sie sehr gravierend sind für unser Leben. Das sind wohl interessante Fragen, darüber kann man sprechen, darüber muss man sprechen. Schließlich spricht er ja auch darüber, er erklärt das ja auch. Aber es sind eben, und das gefällt uns oft nicht, es sind eben doch Nebensächlichkeiten. Hier haben wir ein typisches Phänomen der Nebensächlichkeit im Glaubensleben. Ich bin auch immer skeptisch, wenn man alles nebensächlich macht. Aber es gibt das doch, dass Sachen, dass es Dinge gibt in unserem Glaubensleben, Ansichten, wo man sagen kann, das ist zweitrangig. Darüber soll man nicht streiten. Er möchte nicht, dass die Christen wegen solchen Fragen sich zerstreiten, denn Streit hinterlässt immer negative Spuren. Im Streit sagen wir immer Dinge, die wir lieber nicht gesagt hätten, und wir können sie leider dann oft nicht mehr zurücknehmen, obwohl wir das sehr gerne würden. Es ist dann oft für den, der das gehört hat, schwierig zu akzeptieren, dass das, was ich vielleicht so Verletzendes gesagt hatte, gar nicht wirklich so gemeint habe. Da sind wir sehr, sehr sensibel. Und Streit kann sehr tiefe, leider manchmal fast unheilbare Spuren hinterlassen, und wir sind oft nicht in der Lage, obwohl wir Christen sind, uns wirklich zu vergeben und sagen, komm, das war jetzt, und jetzt gehen wir weiter. Die Starken im Glauben, und zu denen zählte sich Paulus selbst, waren das Problem. Also nicht Paulus war das Problem, sondern andere, die sich auch stark fühlten. Sie erkannten die Freiheit in Christus. Sie verstanden, dass das Gesetz mit seinen Forderungen absolut keine Bedeutung mehr hat. Doch sie neigten dazu, mit ihrer richtigen Erkenntnis die Schwachen im Glauben zu überfordern. Sie nahmen absolut keine Rücksicht auf ihre Empfindungen. Damit brachten sie die Schwachen in Gewissensnöte. Streitereien über solche Fragen waren an der Tagesordnung. Von Liebe war nicht mehr viel zu spüren. Rechthaberei von beiden Parteien dominierte. Und Paulus schrieb über solches Verhalten den Korinthern: Bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Viele Themen gibt es in den Gemeinden, worüber man sich streiten kann. Zum Beispiel, wann man die Bibel lesen soll. Die einen schwören darauf, es muss am Morgen sein, weil dann der Tag beginnt und dann die tiefsten Spuren vom Wort Gottes gelegt werden. Andere sagen, wenn ich am Morgen Bibel lese, dann bin ich so müde, ich begreife gar nicht, was ich lese, ich muss am Abend lesen. Der andere sagt, nein, du musst am Morgen lesen, weil am Morgen ist der Tag frisch und schon können wir streiten. Und du musst jeden Tag genau dann und so viel lesen, du musst jeden Tag eine halbe Stunde lesen, sonst ist es nicht richtig und so weiter. Es gibt das Problem mit der Haarlänge. Wie lang dürfen die Haare eines Christen sein? Vor allem der Männer. Ja, und wie lange der Frauen? Ja, da gibt's ganz kuriose Dinge. Da schreien die Leute und sagen, der Mann hat viel zu lange Haare. Dann gucke ich die Frau an und sage ihr, aber du hast doch kurze Haare. Weil wenn man dann nach der Bibel geht, dann muss die Frau lange Haare haben und der Mann kurze, wenn man meint, das sei eine Vorschrift. Also eine Frau, die kurze Haare hat, darf einem Mann nicht vorwerfen, dass er zu lange hat. Zuerst, wenn sie das schon will, muss sie die Haare wachsen lassen und dann kann sie vielleicht was sagen. Wir können uns über solche Dinge streiten und Zeit verbringen oder ob Frauen eine Hosen tragen dürfen oder Röcke. Da haben wir gerade letzte Woche jemand erzählt von einer Frau, die ging nach Uster. Dann hat sie Christen gesehen, die Traktate verteilt, missionierten, sie selber ist in der Heiselmeer, dann ist sie auf sie zugegangen und gesagt, ja, das freut mich jetzt, dass ihr hier seid und dass ihr das Evangelium verbreitet. Und dann kamen sie mit denen ins Gespräch und dann sagten sie, aber wie kannst du Christ sein, wenn du Hosen anhast? Und die war am Schluss so fix und fertig über all das, was sie ihr gesagt haben und ihren Glauben abgesprochen hatten. Dass das nicht mehr schön ist. Oder die ganze Frage der Musik. Was für ein Musikstil? Darf man auch englische Texte singen oder müssen alles Deutsch sein oder alles Dialekt? Also man kann sich verirren in xxx Themen. Und meistens streitet man sich über Dinge, die man mit gutem Grund verschieden sehen kann. Meistens streitet man sich über diese Dinge, die in der Bibel nicht einen expliziten Vers haben, der das aussagt. Sondern wir interpretieren dann und tendenziell sind wir immer der Meinung, dass meine Interpretation eigentlich die richtige ist. Und wir sind der Meinung, dass mein Geschmack bezüglich Musik eigentlich der richtige ist. Und mein Geschmack, dass das der Geschmack ist, der Gott am besten gefällt. Wir sind so oft so von uns überzeugt, und das führt genau dahin, was der Paulus eigentlich hier bekämpfen möchte. Trotzdem, dass man das verschieden sehen kann und die Dinge, die man verschieden sehen kann, trotzdem möchte jeder von uns schlussendlich Recht haben. Solche Streitereien nehmen uns gefangen und lassen in den Hintergrund treten, dass wir eigentlich auf Jesus warten. Das absorbiert uns komplett, solche Sachen. Deshalb schrieb Paulus, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Wer eine höhere Erkenntnis hat, soll sich darin nicht selber gefallen. Er soll nicht stolz darauf sein, dass er etwas begriffen hat, was wohl richtig ist. Und dann sich über den Schwächeren erheben. Er soll diese Einwände ernst nehmen des Schwachen, und sogar bereit sein, auf die Freiheit, die er als Christ hat, zugunsten des Schwächeren zu verzichten. Paulus lebte dieses Prinzip ganz konsequent, nicht nur gegenüber Christen, sondern auch gegenüber Heiden. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Also diesen Vers muss man einfach kennen, den muss man verinnerlichen. Was Paulus hier sagt, ist sehr provokativ. Weil wir würden ihm sofort vorwerfen und sagen, Paulus, du bist nicht ehrlich. Du machst denen das vor und jenen das vor. Du bist nicht transparent oder wie auch immer. Und Paulus würde sagen, komm, sei ruhig. Mir geht es nicht um meine Person, ob ich transparent bin oder nicht. Mir geht es darum, dass Menschen zu Jesus finden. Und der Auftrag, den ich habe, steht über meiner Persönlichkeit. Ich bin deswegen trotzdem integer. Ich spiele ja nichts vor. Sondern ich mache ja eigentlich nichts anderes als das, was, wenn ich Besuch habe, der zu mir nach Hause kommt, dass ich die Wohnung so herrichte, dass es meinem Gast wohl ist. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, ob ihr eure Wohnungen immer so in Schuss habt, dass jederzeit jemand kommen kann. Bei uns kann auch jederzeit jemand kommen, er muss einfach damit fertig werden. Aber wenn wir jemanden einladen, dann bereiten wir uns vor, dass es da bleiben wir integer. Da machen wir nichts vor. Die denken, das ist noch nett, dass sie sich jetzt da angestrengt haben für meinen Besuch. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Es ist ein fundamentales geistliches Prinzip, das nun Paulus formuliert. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und dann auch fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Die erste Frage, die uns beschäftigen soll, ist nicht, ob wir Recht haben und Recht behalten können, ob wir unser Gesicht wahren können. Die Frage, die uns beschäftigen soll, ist, was hilft meinem Bruder oder meiner Schwester im Glauben weiter? Das finde ich sehr krass, was er da sagt. Das ist für uns, in unserer Art zu leben und zu denken, eine riesengroße Herausforderung. Wir sind uns gewohnt, zuerst einmal zu fragen, ob es für uns stimmt, ob es uns wohl ist, so wie es ist. Uns geht es darum, dass wir in unserem Glaubensleben den besten Komfort haben und dass wir so leben können, wie wir es uns jetzt gerade vorstellen. Und ich höre das oft unter Christen, was die anderen sagen, ist mir doch egal. Ich stehe ja vor Gott und nicht der andere. Das stimmt schon ein bisschen. Aber das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Paulus sagt hier, dass wir uns damit beschäftigen sollen, was dem anderen weiterhilft. Das ist in jeder Beziehung, auch in der Ehe, ist das eigentlich der Schlüssel einer Beziehung, dass ich mir Gedanken mache über den anderen. Und das Problem, das wir haben in unserer egozentrischen Gesellschaft, ist, dass ich mir zuerst Gedanken mache über mich selbst. Habe ich genug? Habe ich schön genug? Habe ich das? Habe ich jenes? Meine Frau, ist sie genug freundlich mit mir? Hilft sie mir genug? Habe ich jetzt ein erfülltes Leben? Das sind unsere Fragen oft. Aber die Fragen sind eigentlich anders. Was kann ich tun, dass es meinem Freund besser geht? Was kann ich tun, dass es meiner Frau wohl ist? Was kann ich tun, dass mein Bruder im Glauben wächst? Dass er ermutigt wird? Das sind eigentlich die Fragestellungen. Also die Fragestellung ist eigentlich, dass wir von uns wegblicken lernen. Und unsere Gesellschaft lehrt uns durchs Band, dass ich zuerst auf mich blicken muss und wenn ich genug auf mich geschaut habe, dann, was übrig bleibt, kann vielleicht noch weitergehen. Aber ich kann euch sagen, es bleibt immer wenig übrig. Weil sobald ich mich auf mich konzentriere, dann habe ich so viel zu tun mit mir selber. Aber wir sollen den Blick auf den anderen richten. Das ist fundamentale christliche Überzeugung. Und für diese Verhaltensweise gibt es ein großartiges Vorbild. Das größte Vorbild, das wir haben, nämlich Jesus selbst. Auch Christus, sagt nun Paulus, hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Jesus war nicht darauf aus, seine Privilegien zu nutzen. Er beanspruchte seine Macht nicht, um die Feinde um seine Freiheit auszuleben. Er ertrug es, dass man ihn beschimpfte und lästerte. Er ließ es zu, dass man ihn schlug und belächelte, obwohl er jederzeit seine Feinde hätte vernichten können. Jederzeit. Jesus dachte nicht an sich, er dachte an dich und er dachte an mich. Er fragte danach, was uns weiterhelfen würde, und zwar uns, würde es uns weiterhelfen, wenn er seine Feinde vernichtet und seine Herrschaft aufrichtet? Oder würde es uns weiterhelfen, wenn er sich schlagen und für unsere Schuld ans Kreuznagel ließ? Nur das Zweite konnte uns helfen. Und deshalb ließ sich Jesus ans Kreuz schlagen. Er hatte nicht seine Wünsche und seine Sehnsüchte in den Vordergrund gestellt. Er wollte für uns das Beste erreichen. Er wollte uns vorwärts bringen. Mit dieser Haltung sollen wir einander begegnen. Und diese Haltung, da könnt ihr mir jetzt sagen, das ist zu einseitig und zu extrem. Ich kann euch diese Haltung durch die ganze Bibel dokumentieren. Könnt den ersten Johannesbrief lesen. Lest überall, wo ihr wollt. Das ist die Grundhaltung, dass wir danach trachten, dass wir helfen, dass der andere vorwärts kommt. Mit dieser Haltung sollen wir uns begegnen. So müssen wir auf Jesus warten. Das ist die Vorstellung Gottes von der Gemeinschaft der Christen. Jesus wird sich freuen, wenn wir nicht über verschiedene Dinge streiten, sondern wenn wir das leben, was er uns vorlebte. Und wie Paulus im Kapitel vorher sagte, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Und wir warten auf Jesus, indem wir uns Gottes Reden aussetzen. Gottes Wort und Gottes Gedanken sollen in unserem Leben einen großen Einfluss nehmen. Paulus meint, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Dieser Einfluss ist wichtig, damit wir durchhalten können, sagt Paulus. Es ist für uns aufgeschrieben, damit wir durchhalten können und sich unsere Hoffnung erfüllt. Und unsere Hoffnung erfüllt sich dann und ist dann erfüllt, wenn wir Jesus begegnen. Also dann, wenn Jesus wiederkommt, das ist eigentlich der Fokus der Gemeinde Jesu, den wir immer so gern vergessen, ist die Wiederkunft Jesu. In unserer hektischen Lebensweise, die von großer und schneller Informationsdichte geprägt ist, müssen wir alles daran setzen, damit die Gedanken Gottes in unserem Leben Einfluss nehmen können. Wir müssen es zulassen, dass Gott in unser Leben hineinspricht und wir müssen es auch zulassen, dass Gott unser Leben hinterfragt. Und das geschieht nicht in erster Linie durch besondere Eingebungen von Gott. Das hätten wir gerne, so besondere Eingebungen, weil wir uns dann besonders wichtig vorkommen könnten, wenn Gott mir besondere Eingebungen gibt und mich immer so direkt mit Eingebungen führt. Nein, es ist, wie Paulus hier schreibt, das, was niedergeschrieben wurde. Da gibt's mal a priori keine Privilegien. Der, weil der besonders geistlich ist, spricht Jesus direkt zu ihm. Und der andere, der soll in der Bibel lesen. Nein, es ist für uns alle niedergeschrieben. Das hat Gott so gewollt und das war seine Absicht. Zu seiner Zeit bezogen war das natürlich das Alte Testament und heute können wir auch das Neue Testament darunter verstehen. Paulus meinte einmal zu Timotheus, und ich finde vor allem der Schluss dieses Verses sehr bemerkenswert, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das müsst ihr mal verinnerlichen, was das Wort macht. Sie unterrichtet uns in der Wahrheit, deckt Schuld auf, also das ist durchaus unangenehm, bringt auf den richtigen Weg, das kann auch unangenehm sein. Ich muss einen bequemen Weg vielleicht verlassen, weil der richtige Weg ist vielleicht nicht der bequemste. Und erzieht mich zu einem Leben. Und er wird schon gern erzogen. Und deshalb ist meine These, die sich immer wieder bewahrheitet, dass Menschen, die auf Abwege kommen im Leben und auch im Glauben, dass sie immer weniger im Wort Gottes lesen. Weil wenn ich auf Abwege komme, das Wort Gottes ekelhaft wird. Weil es mich immer zurechtweisen will, immer zurückholen will. Weil Gott mir immer etwas sagen will, was ich jetzt nicht hören will, weil ich jetzt entschlossen habe, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Dann lasse ich mir mein Leben nicht durch Gottes Gedanken durchkreuzen. Das stört mich jetzt. Dann rede ich noch ein bisschen fromm. Dann fange ich an, geistlich hüpfen mit Worten. Aber ich bin nicht mehr bereit, wirklich Gottes Gedanken zuzulassen. Wollen wir die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu nicht verlieren, wollen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dann müssen wir uns mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigen. Und vielleicht musst du dir wieder mal ganz neu vornehmen, und es sind ja Ende Jahr, so auf Anfangsjahr oder vielleicht noch besser gleich, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Ich sage nicht wie und wo und was, aber regelmäßig in der Bibel zu lesen. Plane dir Zeit dafür ein. Und wenn du meinst, dass du keine Zeit dafür hast, dann überlege, was du dafür aufgeben könntest. Vielleicht musst du eine Fernsehserie loslassen, die du immer guckst und die auch interessant ist. Aber wenn du gar keine Zeit mehr hast, musst du vielleicht solche Maßnahmen ergreifen. Oder weiß ich was? Oder du guckst weniger ausführlich. Die Frauen stellen mal euren Männern irgendwas, was weniger lang dauert zum Kochen hin. dass sie etwas mehr Zeit haben, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Oder wie auch immer. Es ist zu wichtig, was Gott uns durch sein Wort sagen will. Es ist zu wichtig, was auf uns zukommt, als dass wir das beiseite schieben könnten. Und es ist eine Selbstüberschätzung, wenn wir meinen, dass wir es ohne den Einfluss des Wortes Gottes schaffen würden. Denn wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Damit wir durchhalten können, wenn wir das einfach beiseite schieben, ich brauche das Wort Gottes nicht, ich brauche diesen Einfluss nicht, ich weiß, was in der Bibel steht. Der begibt sich auf gefährlichen Boden. Und wir warten auf Jesus, indem wir Gottes Kraft vertrauen. Wunderbar, dass Paulus diesen Punkt noch ausdrücklich erwähnt. Wir leben nicht aus eigener Kraft. Wir erreichen auch das Ziel nicht aus eigener Kraft. Schließlich ist Paulus zutiefst überzeugt, dass wir als Christen den Heiligen Geist in uns haben, und ich teile mit ihm diese Überzeugung, der in uns lebt und uns führt und leitet. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Es ist eine Bitte des Paulus, aber auch ein Ausdruck der tiefen Gewissheit, dass Gott in uns lebt, wenn wir wiedergeboren sind. Gott ist mit uns unterwegs, er unterstützt uns darin, dass wir unser Zusammenleben vom gemeinsamen Ziel bestimmen lassen. Und wenn wir das verloren haben, dass wir das Ziel wieder vor Augen bekommen. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus etwas ganz Interessantes im vorhergehenden Kapitel. Wenn du ihn verurteilst, da geht es wieder um so Sachen, die ich erwähnt habe. Ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht? Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt, ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht? Das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Das ist so ein Vers, wo man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Gott sorgt dafür, dass wir stehen bleiben. Ist das nicht eine ermutigende Aussage? Gott selbst hilft uns. Gott selbst als unser Herr ist interessiert, dass wir stehen bleiben. Und Jesus möchte, wenn wir wiederkommen, eine Schar von Menschen antreffen, die ihn ehrt und gemeinsam anbetet. Er möchte nicht auf eine sich beißende und giftelnde Herde Menschen treffen, die behaupten, sie würden eigentlich Jesus lieben. Weißt du, Herr, ich habe jetzt den einfach mal runtergemacht, aber ich liebe dich ja eigentlich. Und wir haben Streit über, weiß ich was, ich weiß, es war eine Nebensache, aber wir sind ja so clever, Nebensachen zu Hauptsachen zu machen. Da gibt es immer ein Argument, wo man das verbinden kann. Das kann ich auch gut, wenn ich will. Aber wir können viel, viel Scherben zerschlagen. Und das ist das, was Jesus nicht möchte. Gott möchte, dass ihr ihn alle Einmütigung mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In Übereinstimmung meint aber nicht, dass wir jedes Detail gleich sehen wie der andere. Es gibt selbstverständlich Überzeugungen, die wir gemeinsam voll und ganz teilen müssen. Zum Beispiel die Überzeugung, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er für unsere Schuld am Kreuz starb, dass er auferstand. Da gibt es keine andere Variante. Das ist wirklich nun mal kein Detail, sondern um das geht's ja eigentlich. Es geht auch nicht darum, dass wir einfach Sünden leichtfertig sagen, ja, ja, das ist ja nicht so schlimm, der macht Ehebruch, der muss das Schäden selber vor dem Herrn, lassen wir das. Oder der stiehlt, ja, soll er doch stehlen. Ist das eine Sache, vielleicht ist das ja richtig. Nein, das ist nicht richtig. Paulus spricht hier nicht von Sünden. Sünden müssen bereinigt und bekannt werden und die Gemeinde ist aufgefordert, wo gesündigt wird, auch seine Stimme zu erheben. Paulus gibt hier nicht einen Deckmantel für sündiges Verhalten. Aber er fordert uns heraus, uns nicht in Detailfragen zu zerstreiten. Ob ich der Meinung bin, ein Christ sollte Alkohol trinken, oder ich der Meinung bin, er dürfe das nicht. Das soll nicht dazwischenstehen, wenn wir Gott anbeten. Ich muss damit leben können, dass ich Gott anbete und neben mir steht ein Bruder, der ist komplett dagegen, dass man Alkohol trinkt als Christ. Und ich bin komplett dafür und finde, das ist eine feine Sache. Und das darf nicht dazwischenstehen. Weil sonst passiert Folgendes, es wird nicht Christus verehrt, sondern ich stehe neben dem und sage, ich kann neben dem nicht anbeten. Wenn der Alkohol trinkt, das verkrafte ich nicht. Wie soll ich mit dem Gott anbeten? Schlussendlich ist nicht Christus das Thema, sondern der Alkohol. Nicht Christus ist das Thema, sondern die Hose. Nicht Christus ist das Thema, sondern die Haare. Und Leute, die zu uns kommen, die meinen dann, ah, denen geht's um Alkohol. Das ist eine Alkoholgesellschaft, also Anti-Alkohol oder für Alkohol. Und bei denen ist die wichtigste Frage, wie man die Haare trägt. Wenn die Menschen zu uns kommen, müssen sie merken, bei uns ist Jesus Christus das Wichtigste, der für uns am Kreuz starb. Und das begeistert uns. Und das lässt uns Grenzen überschreiten, auch innerhalb, wir kommen so aus verschiedenen Hintergründen, das schweißt uns zusammen, das möchte Gott, dass das auch die Menschen sehen. Sagt im Römer 14, Vers 3, wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen, wie dich. Wunderbar. Und das ist ganz eine schwierige Herausforderung, in der wir stehen. Aber die müssen wir begreifen. Admiral Sir Hornby war ein erfolgreicher Kommandeur der britischen Flotte. Von ihm erzählte man aber eine eher unrühmliche Geschichte. Er war im Krieg um Kanada. Es war im Krieg um Kanada, als die Briten gegen die Franzosen um die Vorherrschaft kämpften. Und man beauftragte ihn, mit seiner Flotte vor Quebec zu lagern oder dort die Schiffe hinzusteuern, damit er vom Wasser aus Deckung geben kann für die Landtruppen, die dann kommen da von den Engländern. Und der Plan ging auch auf. Er war dann zur rechten Zeit, auch dort musste dann ein bisschen warten, weil die Bodentruppen noch nicht so weit vorangekommen waren. Aus irgendeinem Grund riss ihm irgendwie der Geduldsfaden. Und in der Stadt gab es eine Kathedrale mit verschiedenen Türmen und dort hat es verschiedene Heilige auf diesen Türmen stehen. Und er gab seinen Schiffen, seinen Leuten den Befehl, die Figuren von der Kathedrale herunterzuschießen. Ich weiß nicht warum, ob er gedacht hat, eine Schießübung würde nicht schaden und so. Und seine Soldaten schossen wie verrückt auf diese Kathedrale, auf diese Heiligen. Die einen, die sind runtergefallen, die anderen sind noch stehen geblieben, so ein bisschen wie der Böck bei uns, einfach von außen beschossen, nicht von innen. Und am Ende wusste niemand, wie viel Munition man abgefeuert hatte. Und dann trafen die Landtruppen ein nach diesem ganzen Rummel da. Die Soldaten waren natürlich begeistert, oder? Hinter der Knarre, das wissen die, die da Zeugs runterschießen, man muss nicht auf Menschen schießen. Und als das Signal zum Angriff kam, war der Admiral keine Hilfe mehr. Weil die hatten tatsächlich alle Munition verschossen. Sie haben auf Heilige geschossen. Und wir können auch auf Heilige schießen. Wir können unsere ganze Kraft und unsere ganze Munition, die Gott uns gegeben hat, auf die Heiligen richten, uns gegenseitig so zerstören, dass wir für das, was wir eigentlich da sind, Gott zu verehren, einander zu dienen und den Menschen das Evangelium zu bringen, keine Kraft mehr haben. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er nicht selbst an sich selbst anzuklagen braucht. Also glücklich schätzen kann, und das ist etwas, was ich oft auch beobachte, dass Christen Vorstellungen haben, wie man sich zu verhalten hat, denen sie selber nicht genügen. Und sie betonen sie ganz stark und haben immer den Eindruck, die anderen müssten das machen. Glücklich schätzen kann der, dessen Anforderungen, dessen persönliche Überzeugungen er pflegt, auch dementsprechend lebt und sich nicht selbst anklagen muss. Also Paulus sagt in diesen Fragen, schaut auf euch, konzentriert, dass ihr es richtig macht und überlasst das Urteil vor Überzeugungen, die andere haben können, überlasst es Gott, er wird das schon richtig beurteilen. Aber eines, verehrt Gott von ganzem Herzen, bleibt treu, haltet durch, bis Jesus kommt und erfüllt euren Auftrag. Das ist das, wie wir im Advent leben sollen und wie wir auf Jesus warten sollen. Nicht, dass wir uns voll Munition die Heiligen runterholen, sondern die Heiligen sollen ermutigt werden, damit wir die Kraft haben, den Auftrag zu erfüllen, den uns Gott gegeben hat. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für diesen Abschnitt, für die Erklärungen von Paulus, die für uns eine große Herausforderung sind. Nämlich, dass wir uns Gedanken machen und uns darum kümmern, wie wir den anderen voranbringen können. Und dass wir uns weniger damit beschäftigen, ob mir etwas gefallen hat oder nicht. Ob ich etwas jetzt gut finde oder nicht. Ob es mir gut tut oder nicht. Herr, da haben wir so viel zu lernen, weil uns die Welt eine andere Gesinnung diktieren will. Ich danke dir für dein Wort, das uns immer wieder den Blick schärfen kann in einer Gesellschaft, die von Informationen überflutet wird. Und schenke, dass wir die Zeit finden, immer wieder uns deinem Einfluss auszusetzen. Dass wir zulassen, dass du in unser Leben hineinsprichst. Und schenke, dass wir wieder neu lernen, in der Erwartung zu leben, dass du kommst, dass wir jeden Tag einen Schritt näher kommen an den großartigen Tag, wo wir dir begegnen werden. Wir beten dich an. Amen.